Liebe Fugis, es ist Samstag, der 11. April. Fugengold ist zurück. Wir schauen, welche Schlagzeilen wir für euch vergolden können aus dem Feuilleton. Markus, was hast du mitgebracht an Themen?
Wir reden einmal über die Eventisierung der AfD auf dem Land und mein zweites Thema ist die Ikonografie des Schreckens, die Gemälde von Donald Trump. Marc, kannst du das überbieten oder kannst du es unterbieten?
Das werden wir in der Diskussion nachher herausfinden. Zu Schreckensbildern habe ich als Medienthema die CDU-Deepfake-Videoskandale und wir müssen eine Debatte über die Bundeswehr führen.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Die AfD fokussiert sich in ländlichen Regionen weniger auf traditionelle Parteiarbeit, sondern stärker auf Immobilienkäufe, Unterhaltungsangebote und politische Einflussnahme, die bestehende Dorfstrukturen unterwandern und umgestalten. Die Dorfkneipen, Gaststätten, Weinstuben und andere Veranstaltungsstätten werden dabei zum Hotspot für neurechte Nähe, rassistische Ressentiments, eskalierende Elitenkritik und zur niedrigschwelligen MitgliederInnen-Gewinnung. Von der Bierbank über den Stammtisch und das Vereinsgefühl zum AfD-Zentrum. Das alles und noch viel mehr steht im aktuellen AfD-Strategiepapier Verankerung in der Fläche. Die AfD erobert die Dörfer.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Marc, liebe Fugis, wir müssen uns ja wieder durch die Scheußlichkeiten der Woche kämpfen und dazu gehört, dass ich jetzt eigentlich mit dir singen wollte und du entscheidest nach meinem Vortrag, ob wir zusammen nochmal singen. Ich starte mit einem Zitat. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus. Das kleine Beisel in unseren Straßen, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in dem Beisel in unseren Straßen, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einen die Laune vergällt. Beim Wein und beim Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Marc, willst du mit? Sollen wir das nochmal singen für die Fugis oder lassen wir es einfach so stehen? Das sind keine Zeilen aus einer Stammtisch- oder Bierzeltrede von AfD-Politikerinnen, wie du verständlicherweise vermutet hast, Marc, sondern Strophen aus dem Volkslied Die kleine Kneipe von Peter Alexander aus dem Jahr 1976. Und damit sind wir schon mitten in meinem ersten Thema. Der Stammtisch ist traditionell eine Bühne, auf der die eigenen Gewissheiten aufgeführt werden. Die StammtischlerInnen versammeln sich im vertrauten Kreis und in der Erwartung, gehört zu werden, Recht zu haben, sich bestätigt zu fühlen. Hier werden kontroverse gesellschaftliche Debatten zu Monologen, in denen der eigene Standpunkt als unantastbare Wahrheit präsentiert wird, während widersprechende Ansichten entweder ignoriert oder zum Feindbild stilisiert werden. In dieser Hinsicht ist die Nähe der AfD zum Stammtisch und der AfD-PolitikerInnen zu StammtischpolitikerInnen unübersehbar. Das Strategiepapier Verankerung in der Fläche, die AfD erobert die Dörfer, gibt die Stammtischrichtung vor. Die AfD soll zur Stimme deutscher Dörfer werden und den Dorfalltag gestalten, durch politische Raumnahme und Eventkonzepte. Bier und Wurst gehen, das wissen wir alle, bei der AfD bekanntlich nie aus. Metaphorisch formuliert, die Thüringer Rostbratwurst wird so zum Symbol für Heimatliebe und Heimatmythen. Genauso wenig gehen der AfD die Feindbilder aus. Jedem Stammtisch daher seine eigene Menschenverachtung, um sich im rasenden Rausch auch so richtig schön deutsch zu fühlen. Kira Ayari erläutert diese Strategie am 20. März in den Belltower News. Ich zitiere sie wörtlich. Der Einstieg ist bewusst unpolitisch. Die AfD empfiehlt Dämmershoppen, Grillabende, Weinstände, keine langen Reden, keine inhaltlichen Debatten. Es geht um Nähe, um Geselligkeit, um den ersten Kontakt. Die AfD-Strateginnen wissen sehr wohl um das mindestens angeknackte Image der Partei. Der gesellige Erstkontakt bei Bier, Aperol und Bratwurst soll das rechtsextreme Image überdecken. AfD-Orte auf dem Land sollen zu Anlaufstellen werden, Orte des vermeintlichen gesellschaftlichen Miteinanders im Dorf. Die Logik dahinter ist simpel. Wer erst einmal zusammen Würstchen isst und Bier trinkt, stellt weniger kritische Fragen. Politik kommt später. Das Papier formuliert daher ernüchternd: erst Vertrauen aufbauen, dann Mitglieder gewinnen. Tagsüber sollen diese Orte als Bürgerbüro und offenes Ohr für die Dorfgemeinschaft fungieren, abends als Treffpunkt für Stammtisch, Veranstaltungen und gemeinsames Feiern. Zitat Ende. Mit dieser Strategie schafft die AfD eigene soziale Infrastrukturen, und zwar unabhängig von Kritik, Protest oder Boykott. Dem viel diskutierten Dorfsterben stellt sich die AfD entgegen und nutzt die entstandenen Leerräume, um im Unterschied zu den anderen demokratischen Parteien verstärkt im Land Präsenz zu zeigen, Immobilien zu kaufen, Leerräume mit Leben zu füllen und zum selbstverständlichen Teil des Dorflebens zu werden. Und die AfD-Stammtischlerinnen wissen, Spaß muss sein. Geplant sind also Jugendabende, Weihnachtsmärkte, Filmvorführungen, Diskussionsrunden. Kurz, man will den Alltag gestalten und die AfD-Orte sollen zu diesen Dreh- und Angelpunkten des sozialen Lebens im Dorf werden. Vom Alltag führt dieser metapolitische Weg anschließend in die Politik. Die AfD verpackt ihre Bundespolitik oft als Interessenvertretung des ländlichen Raums und adressiert dabei zentrale Strukturprobleme wie Energiekosten, Landwirtschaft, Infrastruktur. Die AfD folgt dabei einem immer und allzeit bekannten Muster, wie etwa der Ablehnung von Klimapolitik und Energiewende, die Befürwortung fossiler Energien und weniger staatliche Regulierung. Und reduziert dabei komplexe Problemlösungen auf einfache Versprechen. Niedrige Preise, weniger Staat, mehr Freiheit. Kira Ayadi formuliert daher die entscheidende Frage, Zitat, wer ist noch da, um Widerstand zu leisten? Zitat Ende. Naja, und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass die Strategie harmlose gesellschaftliche Aktivitäten als Tarnung für eine politische Agenda nutzt. Dadurch wird politische Legitimität durch soziale Nähe simuliert, ohne demokratische Debatten zu fördern. Es geht nicht hier um echte Dialogkultur, sondern um Raumnahme und Diffusion von Feindbildern in alltäglichen Begegnungen. Die Verknüpfung von Stammtischkultur, Geselligkeit und politischer Einflussnahme dient der Normalisierung von Ressentiments, die rassistische und antidemokratische Positionen tragen. Die Strategie verschiebt Debatten von inhaltlicher Auseinandersetzung auf emotionalisierte, kulturell aufgeladene Ebenen. Heimat, Tradition, Dorfleben. Der Aufbau eigener sozialer Infrastrukturen führt zu einer parallelen Öffentlichkeit, die von der Partei dominiert wird und demokratische Diskurse sowie unabhängige zivilgesellschaftliche Akteure marginalisiert oder entwertet. Staatliche und zivilgesellschaftliche Angebote werden durch parteiliche Räume ersetzt, was zu Verletzungen des Rechts- und Verfassungsrahmens führen kann. Meine Frage an dich daher, Marc, ist, wie bewertest du die Wirkung solcher Eventisierung der Politik und politischer Raumnahme durch die AfD auf dem Land?
Das ist leider, glaube ich, eine sehr erfolgreiche und gute Strategie. Also ich glaube, man muss dem vorausschicken, dass Dorf nicht automatisch rechts ist. Wir dürfen diese Orte jetzt nicht aufgeben. Nein, im Gegenteil, man muss was dagegen tun. Trotzdem ist das natürlich ein Ort, der gerade irgendwie verhandelt wird und der offen ist. Der offen ist, weil viele andere Sachen da irgendwie fehlen. Und du hast es gut zusammengefasst aus diesem tollen Artikel. Es ist so eine politische Bildfläche, dieses Dorf, die Dorfkneipe. Und die AfD hat das verstanden. Macht entsteht dann nicht in den Parlamenten, sondern in der Gewohnheit, in den kleinen Ritualen, die du da täglich, wochenendlich oder so verbringst. Und wenn die Rechte dort als Gastgeberin auftritt, dann ist das Problem nicht nur Ideologie, sondern so eine ästhetische und soziale Alltagsbesetzung eigentlich. Also ich finde, das ist nämlich genau die Gefahr. Es fängt mit so sozialer Infrastruktur an, mit unverfänglicher Geselligkeit. Dann kommt die Ideologie später rein über Bier und Wurst. So trivial das klingt, so wahr ist das, ne? Und diese Raumnahme ist irgendwie das interessante Phänomen. Also dort, wo diese Leerstellen sind, wo vielleicht Vereine, öffentliche Träger, andere Gruppen Leerstellen geboten haben oder schwächer geworden sind, da sticht ja jetzt die AfD genau rein. Ich glaube, die gewinnen dann nicht nur über ihre oder gar nicht vorrangig über Programme, sondern einfach über Anwesenheit, über Gemeinschaftsangebote, über Wiederholung von dem. Ich glaube, auf dem Land wachsen die besonders gut, weil es da eben gerade ja manchmal so eine soziale Unsicherheit gibt, eine symbolische Abwertung auch gibt von Dörfern, ob das jetzt Ost- oder Westdeutschland ist oder das Thema Stadt und Land, dieser Unterschied. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie demografische Probleme dort manchmal. Und dann kann das natürlich, ist es eine Offenheit für so rechte Organisierung. Und ich glaube, deswegen Dorf nicht aufgeben. Ich glaube, man muss eben sich mit vereinten Kräften genau dagegen jetzt eben stellen. Da gibt es diese Leerstelle, die versuchen, die Rechten zu besetzen. Also muss man so auf die Kernkompetenz setzen, was dagegen helfen kann. Also einfach soziale Orte wieder schaffen oder auch sichern und die nicht den Rechten überlassen. Also konkrete Alltagsverbesserung ist, glaube ich, was was so ganz regionalpolitisch unspektakulär ist, aber da helfen würde. Wie sieht's aus mit Ärzten, ÖPNV, Nahversorgung, Treffpunkte schaffen, die Leute, die dort ansässig sind, integrieren, all sowas. Und ich glaube, es hilft nicht, von oben herab auf so, ja, die vom Dorf oder so runterzuschauen, sondern wirklich da reinzugehen und lokal zu unterstützen und diese Affekte vielleicht auch ernst zu nehmen, auch mit Jugendhilfe und so reinzugehen. Deswegen, ich glaube, die AfD macht hier vor, welche Orte gerade politisch zu bearbeiten und zu bewegen sind. Und jetzt liegt es an den liberalen Kräften und auch den linken Kräften, da sich dagegen zu stemmen.
Ja. Ja, absolut. Und das Neue ist ja, dass eine parlamentarische Partei hier so stark mit Parteimitteln hineingeht in den Aufbau Dorf, so möchte ich es nennen. Weil diese, wir haben eine zunehmende Kluft zwischen Stadt und Land und all das, was sozusagen als Vogue, als Links und so weiter beschrieben wird, findet in Städten statt. Das Land wird als vergessen dargestellt. Ist ja auch oft so, dass wir diese berühmte Landflucht haben, Leerräume haben, Veröden von Dörfern haben und dass man dann sieht, dass diese Strategie, also aus Parteimitteln heraus sozusagen Aufbau Dorf, Aufbau Land zu betreiben und dadurch natürlich durch eine Geselligkeit hinzukommen zu einem politischen Engagement, zu auch einer Politisierung oder zu einer Unterstützung des eigenen politischen Programms, das ist etwas, was absolut neu ist, weil wir natürlich immer in neurechter Seite oder neofaschistischer Seite sowas hatten wie Raumnahme ist ein großes Thema, Geselligkeit, Nähe und so weiter, das haben wir gehabt, aber niemals auf dieser Ebene und da muss man sehen, wie man eben auch neben dem Engagement des Zivilgesellschaften, wie du sagst, eben auch sehen kann, wie man das staatlich regulieren kann. Und das wird eine große Herausforderung sein. Aber auch hier sieht man, wie demokratische Parteien blind waren in der Analyse von Gegenwart zu sehen. Also was passiert eigentlich? Worauf müssen wir achten? Wo müssen wir uns verstärkt engagieren? Marc, was empfiehlst du uns? Mit welchen Themen sollten wir uns verstärkt engagieren in dieser Woche?
Anders als die etablierten Parteien, die blinde Flecke haben, wollen wir keinen blinden Fleck zu dem nächsten Thema bieten, nämlich diesen KI-Deepfake-Videos, die die niedersächsische und eigentlich die landesweite CDU gerade beschäftigen oder vielleicht sogar mehr beschäftigen sollten.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Markus, liebe Fugis, ihr habt es bestimmt über diverse Medienquellen und Links schon mitbekommen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es gibt aktuell einen Skandal, der begann in der niedersächsischen CDU und das dreht sich um ein sexualisiertes KI- bzw. Deepfake-Video, das eine Mitarbeiterin der CDU-Fraktion im Landtag zeigen soll. Es gibt übereinstimmende Berichte, dass das Video schon im Januar diesen Jahres in der privaten WhatsApp-Gruppe geteilt wurde, in der Fraktionsmitarbeiterschaft. Die CDU-Fraktion schaltete erst Ende März, Anfang April jetzt die Staatsanwaltschaft Hannover ein, übergab Unterlagen, kündigte eine umfassende Aufklärung ein. Es wurde ein Mitarbeiter entlassen, der damalige Fraktionsgeschäftsführer wurde vorläufig freigestellt. Das ist so in Kurzform, sage ich mal, die Faktenlage. Die Einordnung ist natürlich nochmal was anderes und über die müssen wir sprechen. Der Fall ist jetzt natürlich mehr als so ein persönlicher Fehltritt. Da sind ganz, ganz viele spannende, tragische Ebenen natürlich, aber spannend zu verhandelnde Themen drin. Drei Stück, drei Ebenen, glaube ich. Es gibt erstens so eine mutmaßliche, aktuell noch digitale, sexualisierte Gewalt gegen eine Mitarbeiterin. Dann gibt es den Vorwurf, den ich auch so rauslesen kann, dass das intern erstmal verharmlost wurde oder eben ganz spät nach oben gemeldet wurde. Das wurde im Januar geteilt und hat dann schon Kreise gezogen und Ende März, Anfang April das Ganze eben jetzt erst in eine Instanz sozusagen eskaliert, wo auch rechtliche Konsequenzen jetzt sich einstellen. Und dann drittens ist dann natürlich die Frage, ob diese CDU-Fraktion in Niedersachsen irgendwie vielleicht ein strukturelles Problem im Umgang mit Sexismus hat, mit Macht in internen Netzwerken, aber auch mit Loyalitäten. Das ist natürlich das große Thema, was dahinter liegt. Und deswegen denke ich, hat das auch parteipolitische Sprengkraft, dieses kleine Video, was da eben geteilt wurde. Es ist natürlich auch total interessant, weil das in ganz, ganz vielen Bereichen ja gerade diskutiert wird. Was ist das für eine rechtliche Zone, teilweise Grauzone, teilweise auch ein neues Feld, wenn es um sexualisierte Deepfakes geht. Und das spielt jetzt hier auch eben als CDU-Skandal mit rein. Ich finde, es gibt in der Rekonstruktion, ist klar, am 17. Januar wurde das geteilt. Und diese Eskalationsstufe ist eben dieser Vorwurf der Vertuschung oder der Verharmlosung. Und den finde ich irgendwie total nachvollziehbar. Der wurde in verschiedenen Medien berichtet, unter anderem auch der Welt. Und da ist natürlich die zentrale Frage, wer wusste eigentlich wann was? Und ich finde diese aktuelle Streitpunkt, wo Aussage gegen Aussage steht jetzt aktuell, das ist irgendwie der Punkt, der irgendwie dann über den eigentlichen Skandal um das eine Video und auch um diesen Landkreis- oder Landtagsskandal hinausgeht. Was passiert da eigentlich gerade? Was geschieht hier mit Führungsfragen, mit Kulturfragen? Was geschieht auch mit digitalen Sachen? Ich finde, das Neue an diesem Skandal, damit will ich nicht die Betroffenen irgendwie abwerten oder so, aber das Neue an dem Skandal ist einerseits diese KI-Technologie und gleichzeitig aber auch beunruhigend ist diese Mischung aus digitaler Entwürdigung, die jetzt funktioniert über diese neuen Technologien. Es gibt so eine Macho-Chat-Kultur offensichtlich, wo es scheinbar auch okay ist, sowas dann zu teilen. Und dann gibt es noch institutionelle Verzögerung und parteiinterne Loyalität. Also ich finde, diese Deepfakes sind jetzt nicht nur ein Technikthema. Da werden wir, glaube ich, immer wieder dazu kommen. KI als Technologie ermöglicht das, klar, aber es braucht natürlich immer noch eine Kultur und eine gewisse Haltung dann auch, welche Sachen damit gefertigt werden und welche dann auch einfach nonchalant geteilt werden in irgendwelchen Gruppen, in welchen Milieus das eigentlich verharmlost wird, wo das als Grenzüberschreitung auch klar aufgezeigt wird. Ich finde, deswegen ist nicht KI der Skandal, sondern das ist nicht der Skandal, sondern das Mittel sozusagen. KI ist jetzt hier irgendwie das Tool einfach nur und der Skandal für mich ist eine soziale und politische Umgebung, wo das nicht sofort als Angriff auf Integrität oder Würde oder auch im Arbeitsumfeld einfach als untragbar gekennzeichnet wird und eskaliert wird, sondern zunächst einfach nur mal ja so wie so ein peinlicher Chat-Vorfall, wie so eine interne Sache gehandhabt wird offensichtlich. Deswegen keine technologische Entwicklung, sondern irgendwie eine Kulturentwicklung, wo glaube ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine alte Welt ist oder eine bestimmte Welt ist, die jetzt irgendwie auf eine neue knallt. Und zugespitzt finde ich, man kann jetzt sagen, klar, diese Deepfakes radikalisieren nicht den Sexismus, sondern sie modernisieren ihn, würde ich sagen. Das geht wahnsinnig schnell in Echtzeit. Wo und wie wird das geteilt? Wo sind diese Grenzüberschreitungen und diese Herabwürdigungen eigentlich? Ja, wo finden die gerade statt und wo werden die eigentlich toleriert? Deswegen ist die Affäre für mich nicht ein CDU-Skandal, sondern es ist ein Symptom einer Gegenwart, wo technische Innovationen und vielleicht ja so eine Integrität oder eine moralische Reife immer stärker scheinbar auseinanderdriften oder es immer deutlicher wird, wie weit die auseinandergedriftet sind schon. Deswegen handelt dieser Fall für mich nicht primär von KI, sondern von Charakter, von nicht von Innovation, sondern irgendwie von der Verantwortung. Wie wird mit diesen Möglichkeiten, die es heute gibt, umgegangen? Es geht also nicht nur um dieses Video, sondern es geht um die Verhältnisse, wo sie ein Video überhaupt zirkulieren kann und dann auch wochenlang ohne rechtliche Konsequenzen passiert. Um das zu diskutieren, Markus, eine Frage an dich, vielleicht eine der unangenehmsten Fragen. Was sagst du denn, was sagt das über eine Organisation wie die CDU jetzt aus, wenn solcher Vorgang nicht instinktiv mit Schutz der Betroffenen reagiert wird, sondern zunächst mit so Unklarheit, Verzögerung und Loyalitätsreflexen?
Also das ist ein unfassbar relevantes Thema, das du hier vorgestellt hast. Und das zeigt unglaublich viele Probleme, die wir in der Gegenwart haben. Es bündelt einfach unterschiedliche Probleme. Es ist nicht ein Problem, es sind nicht zwei, es sind gleich mehrere Probleme. Das eine ist die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung sexualisierter Gewalt. Das haben wir ja ganz stark in der Debatte ja über den Fall von Colleen Fernandes. Wir haben es aber auch an verschiedenen anderen Fällen, dass wir immer wieder sozusagen sehen, wir erleben eine in der Debatte oder versucht sozusagen stark von der auch rechten Seite eine Bagatellisierung sexualisierter Gewalt, die digital stattfindet. Eine Abwertung, das ist ja gar nicht vergleichbar, das ist ja gar nicht real und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Digitalisierte sexualisierte Gewalt ist sexualisierte Gewalt. Punkt. Und muss als sexualisierte Gewalt straffällig werden können, beziehungsweise bestrafbar sein. Dafür müsste es eine Reformation von Gesetzgebungen und so weiter geben. Das ist das erste Thema, was wir daran sehen. Also immer schon wieder dieser Versuch, oh, da ist was passiert. Und dann wird das so hier im Fall der CDU, und das hat insofern ganz viel mit der CDU zu tun, weil es mit einem bestimmten Zugang zum Thema auch zu Gender-Themen eben hat, zu sagen, na ja, das ist so ein Jungensstreich. Ja, das ist so ein großer Jungensstreich, ja. Ah, das lassen wir mal unter den Teppich fallen, weil das sind ja eigentlich gute Jungs, gute Leute. Dann haben sie mal durchgedreht und das verdecken wir damit. Also es gibt eine bestimmte Form von Mentalität, von Haltung, die sich stark in konservativen Parteien wiederfindet, die solche Handlungen begünstigen. Das heißt, A, nicht alle Männer sind so, sage ich nicht, und ich sage nicht alle CDU-Mitglieder, nicht innen, sondern der haben Veranlagungen und so. Darüber rede ich nicht. Aber es geht darum, um eine bestimmte Form eines Bildes von Männlichkeit, von Mannsein, Interaktion zwischen den Geschlechtern, Umgang mit queeren Personen, Transpersonen und so weiter, dass es hier sozusagen eine Form von Machismo gibt, eine Form von Männlichkeitskonstruktion gibt, eine Form von Gender-Hierarchie gibt, die solche Handlungen begünstigen. Das ist der zweite Aspekt, den wir sehen, und da können wir einen Unterschied machen zwischen progressiven und konservativen Milieus. Und das heißt, nicht alle Progressiven sind super und alle Konservativen sind schlecht, darum geht's nicht, aber es ist eine Beschleunigung für Mentalitäten, für Haltung und so weiter. Dann das Thema KI ist ein ganz wichtiges Thema, weil KI selber, da müssen wir uns fragen, naja, woher kommt KI, wer hat KI entwickelt, welche Machttechnologien oder Machtinteressen stecken hinter Technologie und wie wird Technologie zu einer Machttechnologie? Und KI ist die wichtigste Machttechnologie, die wir in der Gegenwart besitzen. Und wenn wir uns anschauen, also im Kontext meiner Arbeit an meinem neuen Buch beschäftige ich mich sehr stark mit Philosophen, so-called Philosophen wie Nick Land oder solchen Cyber-Theorien, Politikern wie Curtis Jarvin, die ja solche Vorstellungen haben, wo sie ganz klar eben die Technologie als Machttechnologie entwerfen, den Staat, die Demokratie zu einer CEO-Monarchie umbauen wollen und so weiter. Und da KI ist nicht nur ein Tool für mich. KI ist ganz bewusst eine Machttechnologie, die sozusagen von denjenigen, die KI in die Welt gebracht haben, nicht als einen Moment der Befreiung, der Vereinfachung und so weiter, sondern eben einen Einfluss auf die Gestaltung von Wirklichkeit. So, Und indem Deepfakes natürlich, also klar, Technologie wird genutzt von Menschen, deshalb sind Menschen verantwortlich, aber trotzdem steckt in der Technologie Ideologie. Technologie ist immer ideologisch, ja. Und das ist, finde ich, eine grundsätzliche Überzeugung, die ich trage. Und so fragt man, okay, wenn man die KI so nutzen kann zur Erniedrigung von Menschen, hier konkret von Frauen zur Bedrohung, zur Bedrängung, ja auch zur digitalen Vergewaltigung. Auch das ist kein Unsinnsbeschreibung und so weiter. Das ist eine klare Beschreibung dessen, was passiert. Da muss man sich fragen, wie sehr haben wir überhaupt verstanden, was KI ist, wozu KI möglich ist und welche Ideologien hinter KI stecken. Die öffentliche Debatte vertuschen nicht Aufklärung, sobald es aufgefallen ist, ja, flächendeckende Aufklärung. Wir haben bis heute keine flächendeckende Aufklärung der NSU gehabt. Ja, also immer diese Rhetorik von flächendeckender Aufklärung. Und man sieht dabei zu, wie Dinge verdeckt werden, nicht zum Bewusstsein kommen und so weiter. Sobald eine Partei, eine Institution, eine Person sagt, hey, jetzt wird flächendeckend aufgeklärt, weißt du, dass 90% von dem, was flächendeckend aufgeklärt werden soll, hinten überfällt, verdeckt wird, zerrissen wird, kaputt gemacht wird und so weiter. Insofern ist für mich der Begriff der flächendeckenden Aufklärung ein anderes Wort für Lüge. Von daher sind das sehr, sehr viele Themen, die sich hier auftun, die zeigen, wo wir gerade gesellschaftlich stehen. Und das ist kein schönes Bild, was sich hieraus ergibt für mich.
Absolut, mein Lieber. Kann ich mir nur anschließen, was du gesagt hast. Wir kommen von Deepfake-KI-Bildern zu anderen skandalösen Bildern in deiner nächsten Meldung.
Ja, und zwar habe ich einen Artikel in der FAZ gelesen am 7. April von Stefan Trinks, und der hat mich nachdenken lassen. Also nachdenken lassen, okay, er schreibt über die Ästhetik des Schreckens, so heißt der Artikel, und es ging darüber, über die Gemälde von Donald Trump. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, wie Macht, ich habe ja gerade schon von einem Bild gesprochen der Gesellschaft, wie sich sozusagen Macht als Bild darstellt, und bin so ein bisschen in so ein Rabbit Hole gefallen bei der Beschäftigung und habe mich mit den US-Präsidentengemälden und Porträts beschäftigt, welche Relevanz die haben und wie Macht zum Bild wird. Und darum geht es in meinem nächsten Thema, nämlich um die Ikonografie des Schreckens, die Gemälde von Donald Trump.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Die Tradition der US-Präsidentenporträts, die meist würdevoll und freundliche Porträts der US-Präsidenten sind, wird in der zweiten Amtszeit von Donald Trump durch eine Ästhetik der Ernüchterung, der Einschüchterung und des Schreckens einer historischen Revision unterzogen. Trump betreibt eine intensive Bildpolitik, weil diese ein zentrales Werkzeug seines Regierungsstils ist, um komplexe politische Themen zu vereinfachen, Emotionen zu schüren und die Medienlandschaft zu dominieren. Diese Strategie dient dazu, sein Image als starker Anführer zu festigen und die Deutungshoheit über die amerikanische Realität zu gewinnen. Das Resultat ist eine persönliche Scheußlichkeit und ein künstlerischer Dilettantismus. Die Tradition der offiziellen Porträts der US-Präsidenten reicht bis zum ersten Präsidenten George Washington zurück und wird bis heute fortgeführt. Diese Kunstwerke dienen dazu, die Persönlichkeit und das Erbe jedes Staatschefs festzuhalten und sind Teil der nationalen Identität. Es gibt zwei Hauptorte, an denen diese Porträts bewahrt und ausgestellt werden. Das Weiße Haus. Die offizielle Sammlung umfasst Porträts aller bisherigen Präsidenten. Viele hängen in den öffentlichen Räumen des State Floor oder im Ground Floor. Der zweite Ort ist die National Portrait Gallery. Sie beherbergt die einzige vollständige Sammlung von Präsidentenporträts außerhalb des Weißen Hauses. In der Ausstellung America's Presidents werden über 1700 Abbilder in verschiedenen Medien gezeigt. Üblicherweise wählen der scheidende Präsident und die First Lady die Künstler gegen Ende ihrer Amtszeit selbst aus. Während frühere Porträts meist klassische Ölgemälde waren, finden sich in neueren Werken auch moderne Stile, wie das berühmte Porträt von Barack Obama durch Catherine Wiley. Das bekannteste Porträt ist und bleibt aber das von Gilbert Stuart gemalte Lansdowne Portrait von George Washington, das seit 1800 im Weißen Haus hängt. So, was hat das alles mit Trump zu tun? Die Tradition der offiziellen Präsidentenporträts in den USA hat unter der zweiten Amtszeit von Donald Trump, also seit 2025, eine unkonventionelle Wendung genommen. Statt der feierlichen Enthüllung klassischer Ölgemälde prägen aktuell politische Provokationen und Umgestaltungen die Galerie des Weißen Hauses. Ein Beispiel. Und zwar ersetzte Trump das Biden-Portrait durch eine Maschine. Im September 2025 ließ Präsident Trump das offizielle Porträt seines Vorgängers Joe Biden in der Fotogalerie des Weißen Hauses entfernen. An dessen Stelle wurde das Foto eines Unterschriftenautomaten gehängt, um den Vorwurf zu untermauern, Biden sei zu seiner Amtszeit nicht mehr handlungsfähig gewesen. Schauen wir uns den Presidential Walk of Fame an. Trump hat im Säulengang zum Oval Office eine neue Galerie aller 47 US-Präsidenten eingerichtet. Unter den Porträts wurden im Dezember 2025 Plaketten mit persönlichen Kommentaren angebracht, die oft Spott enthalten. Joe Biden, also vor allem für Joe Biden. Und hier wird auf einer Plakette Joe Biden als der beim weitesten schlechteste Präsident der amerikanischen Geschichte bezeichnet. Das hängt im Weißen Haus. Jede und jeder BesucherIn kann das sehen und lesen und so weiter. Trump ließ aber auch die Porträts von Bush und Obama umhängen an Orte ohne Besucherverkehr. Das sind nur wenige Beispiele für diese Umordnung der politischen Vergangenheit und die Neuschöpfung der politischen Gegenwart durch Trump. Die Porträtobsession von Donald Trump ist bekannt. Das offizielle Präsidentschaftsbild für seine zweite Amtszeit wirkt auf viele düster und bedrohlich. Trump blickt aggressiv und inszeniert sich als ein Mensch, vor dem man Angst haben muss. Wir sehen auf diesem Bild einen sehr selbstbewussten Mann, der ganz genau weiß, was er tut. Trump kommt aus dem Unterhaltungsbusiness. Er hat sehr viel Erfahrung in der Selbstdarstellung. Da passiert für ihn nichts zufällig. Er hat eine klare Botschaft an die Betrachtenden. Das Porträt erinnert an ein Polizeibild mit ihm. Die Medienwissenschaftlerin Marion G. Müller ordnet dieses Bild so ein, ich zitiere sie. Diese Täterassoziationen sind gewollt. Dieses Bild geht zurück auf einen Mugshot, ein offizielles Polizeibild, das bei seiner Verhaftung 2023 in Georgia gemacht wurde. Auch damals hat er sich schon in den Grenzen des Möglichen selbst inszeniert, um auf jeden Fall zu vermeiden, dass er wie ein Opfer wirkt. Beziehungsweise er inszeniert sich als Opfer der Justiz, aber als eines, das die Justiz besiegt hat. Zitat Ende. Trump will wie ein harter Knochen rüberkommen auf diesem Präsidentschaftsbild. Das Bild des freundlichen Nachbarn, das manche Präsidenten gepflegt haben, will er auf jeden Fall vermeiden. Das ist kein Präsident, der die Nation beschützen wird, sondern ein Mensch, von dem man Angst haben muss. Sein Porträt soll als Drohung empfunden werden. Stefan Trinks schreibt dazu am 7. April in der FAZ, wir haben diesen Artikel verlinkt, ich zitiere, das genuin Neue an Trumps Porträt ist, dass jede schmeichelnde Idealisierung herkömmlicher Porträts durch visuelle Drohkulissen und eine Ästhetik der Einschüchterung ersetzt wird. Die Bildsprache des Weißen Hauses wird zum verlängerten Arm der strategischen Drohgebärden, Zitat Ende. Die Kunst wird in den Dienst genommen für seine aggressive und unberechenbare Politik. Die Ikonografie der Drohung setzt sich seit der Amtseinführung von Trump am 20. Januar 2025 aus meiner Sicht fort. Ich erinnere an das berühmt gewordene Pressefoto des Attentats auf Trump, das am 13. Juli 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania sich ereignete. Das Bild, also dieses Trump-Attentat-Foto, ist wie ein historisches Gemälde. Das Foto, wie Trump nach dem Attentat blutverschmiert die Faust vor der amerikanischen Fahne zum Kampf und Widerstand bereit reckt, unterstützte Trumps Erzählung, er sei von Gott gesandt, um Amerika zu retten. 60 Sekunden, nachdem die Schüsse fielen, ist Trump bereits bewusst gewesen, wie er diesen Moment für sich nutzen kann. Das ist wirklich, das muss man zugeben, beeindruckend und gleichzeitig auch irgendwie extrem beängstigend. Trump lässt dieses Attentat, also ein Bild von diesem Attentatfoto malen und hängt es ins Weiße Haus. Ein Obama-Porträt muss dafür weichen. Dessen offizielles Porträt hing vorher an der Stelle, wo jetzt dieses Attentatsbild hängt. Es wurde nun entfernt und an einer anderen Wand im Foyer aufgehangen. Dafür wiederum musste ein Porträt von Obamas Vorgänger George W. Bush weichen, der künftig näher an seinem Vater, dem früheren Präsidenten George Bush Senior, hängen soll. Inzwischen zieren nicht weniger als 9 Trump-Porträts das Weiße Haus. Alle 9 strahlen sie eine Atmosphäre der Bedrohlichkeit aus. Alles wirkt wie eine Wild-West-Ikonografie, zumindest in meiner Lesart. Die Bildpolitik von Trump verfolgt eine Furcht- und Streckenstrategie mit Blick auf seine Gegnerinnen und lädt seine Anhängerinnen zur Identifikation mit der Figur des Bösewichts bzw. des dunklen Herrschers ein. Die übertriebene Machtdemonstration soll jeden Widerstand brechen. Häufig wirken die Bildinszenierungen von Trump wie Filmplakate. Stefan Trinks bemerkt dazu in der FAZ, die deutlichen Übernahmen von Filmplakaten entstammen mutmaßlich Trumps starker Prägung durch Hollywood, Kino und Fernsehen. Bei einem Präsidenten, der das völkerrechtswidrige Kidnapping des venezolanischen Präsidenten mit dem Satz »Ich habe es verfolgt, als wäre es eine Fernsehshow« kommentiert und der selbst jahrelang in der Serie »The Apparence« Angst und Schrecken mit brutalen Urteilen zu Angestellten und dem telegen sadistisch dramatisierten »You are fired« verbreitet, muss das nicht wundern. Es gibt ein Beispiel, an dem man auch wieder sehen kann, wie diese Drohkulisse, diese Kraftkulissen funktionieren. Schaut euch dieses Bild unbedingt an, und das ist zwar »The Tariff Man«, dieses Bild, also die Zollmänner. Und die künstlerische Qualität steht bei den Trump-Gemälden hierbei nicht im Vordergrund. Schaut euch all diese Gemälde an. Es geht um Anbetung und Abschreckung. So verwundert es nicht, dass einige der aktuellen Bilder von Trump von der christlichen Speedmalerin und Lobpreiskünstlerin Vanessa Horabuena stammen, die für ihre Live-Worship-Portraits bekannt ist und eng mit Präsidenten Donald Trump verbunden ist. Sie nennt ihre Arbeit Worship Painting, also Anbetungsmalerei, bei der sie sich von ihrem Glauben leiten lässt. Sie betonte, dass sie nicht den Präsidenten, sondern Gott verehrt. Allerdings sollen ihre Bilder zur Verehrung von Trump führen, der sich selbst gerne gottgleich inszeniert. Ja, und diese Malerei ist, wenn man sie genau anschaut, von ihr, aber auch die anderen Porträts von Trump, die anderen 9, die wir dort finden, für mich ein künstlerischer Sündenfall nach dem anderen. Was sind die Konsequenzen? Die Neuinterpretation dieser Porträt-Ikone markiert eine prekäre Verwischung von Kunst, Politik und Propaganda. Durch eine Ästhetik der Einschüchterung wird die offizielle Bildsprache politisch instrumentalisiert, um GegnerInnen zu entmenschlichen und UnterstützerInnen emotional zu fesseln. Die Ausweitung von Trump-Porträts zu einer Drohkulisse im Weißen Haus übt eine gezielte Bildherrschaft aus, die die Deutungshoheit über die amerikanische Realität verschiebt und historische Kontinuitäten unterbricht. Also der berühmte Geschichtsrevisionismus ist hier bildlich ansichtig. Das bestätigt das genealogische Gedächtnis der Präsidentschaftstradition. Die Zusammenarbeit mit kommerziellen oder religiös geprägten Künstlerinnen wie Horabuena zeigt, wie Kunst in der Gegenwart stärker als Instrument religiöser Zeremonien und politischer Selbstdarstellung dient, als selbst Kunst sein zu wollen. Dadurch verliert die ikonische Malerei ihren ästhetischen Eigensinn zugunsten von politischen Machtdarstellungen. Meine Frage an dich als Künstler, Marc: Welche künstlerischen Kriterien würdest du vorschlagen, um zwischen künstlerischer Provokation, politischer Botschaft und sachlicher oder schädlicher Personenkultbildung zu unterscheiden?
Diffizile Frage, Markus. Lass mich da in verschiedenen Schritten drauf eingehen. Wir arbeiten bei Fungold ja nicht mehr mit unseren Slogans, mit unseren Headlines. Wie früher, mir ist trotzdem eine eingefallen zu diesem Thema, nämlich Kitsch ist Herrschaftswerkzeug, wenn es um Trump geht. Ja. Du hast das super gut zusammengefasst mit vielen, vielen Beispielen, auch welche Präsidenten dafür weichen mussten. Ich finde, es gibt dann so Engführungen, wie zum Beispiel Präsidenten sich in der US-amerikanischen Popkultur verorten. Du hast schon über Obama-Porträts gesprochen. Der hatte natürlich mit diesem Hope-Plakat von Shepard Fairey, der natürlich für eine bestimmte Art von ja, von Street Art, von Popkultur steht schon seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten. Und dann hast du das Mugshot-Porträt von Trump. Das sind so Bilder, die man irgendwie gedanklich gegenüberstellen muss. Ich glaube, in der Unterscheidung, also ich will das nicht auf eine Geschmacksebene bringen. Es geht hier mehr, obwohl das natürlich Bad Taste ist in Reinform, was Trump hier an Bildern aufhängt. So, es geht hier echt schon um die Machtsprache. Das hast du ja auch gut dargestellt und inszeniert jetzt. Also es geht nicht eine schmeichelnde Idealisierung, wie so in Herrscherporträts, das auch nach wie vor üblich ist, sondern du hast es schon erwähnt, das sind hier echt Druckkulissen, also Ästhetik der Einschüchterung, um das geht's hier. Obwohl er natürlich irgendwie einer der ältesten oder sogar der älteste Präsident ist, macht er hier auf totalen Cowboy und muss hier die, zumindest in Inszenierung, die großen Muskeln spielen lassen. Das passt zu der zweiten Amtszeit, die mit einer sehr offensiven Selbstinszenierung einhergeht. Das geht ja auch über diese Kunstwerke hinaus, ne? Das geht ja bis zu diesem riesigen Ballsaal, dessen Bau jetzt gestoppt wurde, weil der das sogar das Weiße Haus, den Hauptbau sozusagen in den Schatten stellen würden. Das geht um diesen billigen goldenen Stuck, den er überall angebracht hat. Also diese Selbstmythologisierung im Amt ist irgendwie allumfassend, so. Deswegen finde ich, steht diese Bildpolitik, die er da führt, auch nicht isoliert. Es gibt da den Eindruck, dass Architektur, Dekor, die Porträts irgendwie zu seiner politischen Bühne gemacht werden, die er jetzt irgendwie umfänglich bespielt. Deswegen, ich will gar nicht auf die einzelnen Bilder eingehen, ob die gut oder schlecht sind, sondern es geht irgendwie für mich interessanterweise darum, auch in dem Kunstverständnis, dass hier die Bilder nicht mehr repräsentieren sollen, sondern die sollen regieren oder mitregieren. Das ist keine typische Staatsikonografie, die es ja nach wie vor gibt, sondern hier wirklich so eine Art Markenbild, was er ausbaut. Märtyrerbild, Drohgebärde, die in diesen Kunstwerken drinsteckt. Dass man als Künstlerin und Künstler natürlich teilweise von solchen Auftragsarbeiten auch mit abhängt, ist die eine Sache, wie weit man sich instrumentalisieren lässt, ist natürlich eine andere. Du hast als Künstlerin oder als Künstler natürlich immer die Möglichkeit, diese Bilder zu machen oder nicht, oder auch, wie es früher üblich war, in der Inszenierung der Bilder gegebenenfalls mit einzugreifen oder eben dich dagegen zu entscheiden. Hier wird sich einfach dafür entschieden, egal ob das irgendwelche spirituell oder ja Worship-verwirrte Künstlerinnen sind oder Leute, die einfach nur Auftragsarbeiten für diese Machtinszenierung machen. Ich finde, Trump nutzt hier Kunst eigentlich im wahrsten Sinne nicht, um Bedeutung zu öffnen, sondern um das zu schließen. Die Bilder sollen nicht gelesen werden, sondern die sollen befolgt werden. Eigentlich der unkünstlerischste Zugang, den man zu Kunst haben kann. Ich finde, das ist eine neue Machtästhetik, die ist nicht monumental, weil die groß ist, weil die beeindruckend ist oder Nachhalt bietet, sondern weil sie einfach keinen Widerspruch duldet, weder im Bild noch in dieser Ideologie, die wir hier haben. Deswegen kann man, finde ich, aus künstlerischer Perspektive ganz, ganz wenig im Grunde dazu sagen, weil alles, was die Kunst an Offenheit, an Deutungspluralität irgendwie zulässt, hier der dem abgeschworen wird. Das sind hier, wie du schon erwähnt hast, das sind Filmplakate für Machtpropaganda. Deswegen kannst du nicht wirklich eine Kunstbrille dafür aufsetzen, finde ich. Ja.
Ja, ich finde es absolut richtig. Und dieses Moment halt, also die Bilder sollen mitregieren. Das ist genauso, wenn er bei True Social irgendwas rauspostet. Also es geht nicht um Komplexität, sondern es geht vor allem um die totale Reduktion von Komplexität, unmittelbare Anschlussfähigkeit. Message muss sofort klar sein. Und man hat immer das Gefühl, Trump spielt Trump in seinem eigenen Film. Trump, ja, also ist sozusagen immer, er ist der Hauptdarsteller seiner Welt und da funktioniert alles sozusagen nach einer Medienlogik und dann inszeniert er sich auch als Geschäftsmann, diese Deal-Logik und so weiter, aber die Effekte sind da. Also das heißt, das, was Trump anbietet, zeigen die Bilder. sowohl in dem Moment des Dilettantismus auf einer künstlerischen Ebene, des Kitschfilters, aber trotzdem bedrohen sie, trotzdem machen sie Angst, trotzdem zeigen sie das, wofür Trump steht. Also die Inszenierung lügt nicht, weil sie zeigt, was Trumps Wollen ist, sein Selbstbild ist, was sein Begehren ist, welche Effekte das haben soll. Aber wenn man das geschaut hat und es eben nicht anbetungswürdig findet. Deshalb hat er ja auch diese christliche Künstlerin Hora Buena dabei, die eben Anbetungsmalerei macht. Also so ein Scheiß. Entschuldigung, liebe Fugis, aber so, aber es muss angebetet werden. Und wer betet und glaubt, der denkt halt nicht. Und der verehrt die Götze. Und genau so funktioniert das. Aber eigentlich ist all das, was wir sehen, unfassbar lächerlich.
Absolut, mein Lieber. Es geht um Wollen und Begehren bei Trump. Als Mann bis 45 in Deutschland ist erstmal egal, was wir wollen. Planen wir Urlaub oder müssen wir Leute umbringen? Das wurde diese Woche unter anderem diskutiert. Pistorius selbst hat sich eingeschaltet. Es geht natürlich um die Bundeswehr-Meldepflicht. Ich als potenziell Betroffener will dazu auch was sagen. Mal gucken, steigen wir mal ein.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, Fugis, Markus, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Auslöser dieser großen Debatte ist der Passus, der seit dem 1. Januar 26 im geltenden Wehrdienstmodernisierungsgesetz steht. Was ist das eigentlich, dieser neue Wehrdienst? Ist jetzt keine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht. Das offizielle Modell setzt jetzt erstmal auf Freiwilligkeit, kombiniert es aber mit verpflichtenden Elementen für Männer. Also alle 18-Jährigen erhalten einen Fragebogen. Für Männer ist die Beantwortung verpflichtend, für Frauen freiwillig. Männer ab Geburtsjahr 2008 müssen zudem verpflichtend wieder zur Musterung. Also Ziel ist, Personal für die Bundeswehr und die Reserve zu erfassen und Freiwillige zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, wenn wir nicht genug freiwillige Reservisten und Freiwillige finden, dann wird sich dieses Gesetz auch nochmal ändern. Dann kommt die sogenannte Bedarfswehrpflicht. Das ist jetzt nicht automatisch durchs jetzige Gesetz, aber es kann dann eben über neues Gesetzgebungsverfahren nochmal entschieden werden. Und in diesem neuen Gesetz, das war nur kurz die Einordnung dazu, gibt es jetzt eben im Paragraph 3 Absatz 2 des Wehrpflichtgesetzes diesen Paragraphen, über den alle gerade diskutiert haben, nämlich dass männliche Personen ab Vollendung des 17. Lebensjahr grundsätzlich eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einholen. Geiler Begriff in dem Kontext übrigens, Karriere, wenn sie Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Und das hat zu Recht, finde ich, für große Aufruhr gesorgt. Darf ich zwischen 17 und 45, das ist die Altersspanne, die da angegeben wird, also keine Auslandsaufenthalte mehr machen, unangemeldet. Ich muss mich im Karrierecenter abmelden. Klar, das war der Skandal. Das gab auch viel Kritik daran. Natürlich, Bundestagsdebatte hatten die Grünen und Linken schon lange diesen freiwilligen Charakter des Modells grundsätzlich bezweifelt. Die Taz hat den Fall wie immer schön zugespitzt auch eingeordnet, dass es hier eine Übertragung der alten Logik der Wehrüberwachung zum neuen modernisierten freiwilligen Modell, dass das da reinragt sozusagen. Und selbst konservative oder regierungsnahe Stimmen haben Kritik geübt, kritisierten weniger das Ziel des Wehrdienstes als das Verfahren, aber auch. Jetzt hat sich Boris Pistorius dazu gemeldet. Es ist derzeit, und das möchte ich verbal nochmal unterstreichen, derzeit ist es für Männer, hat sich nichts geändert. Die dürfen selbstverständlich verreisen, sagt er, brauchen aktuell keine Genehmigung. Auslandsaufenthalte müssen derzeit auch nicht angezeigt werden. Es soll also aktuell vorerst keine Reisebeschränkung geben, obwohl dieser Paragraph im Gesetz steht. Der begründet es mit einem freiwilligen Charakter in Friedenszeiten sozusagen. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall allerdings würde dann das passende Verfahren schon mal vorbereitet sein. So, zu Recht eine große Aufregung. Meine Haltung dazu, also mich irritiert an der Debatte jetzt nicht nur so ein missratener Paragraph, der das zweifellos ist, wo sich von Influencern bis zu Politikern natürlich alle zu Recht drüber aufgeregt haben. Mich irritiert vor allen Dingen auch nach den letzten Jahren der Ton dieser ganzen Verschiebung. Das wird uns aktuell als Modernisierung verkauft. In Wahrheit ist es aber eine Infrastruktur von einem reaktivierbaren Wehrpflicht, was hier aufgebaut wird. Ich habe verweigert, ich sehe mich als Pazifisten und ich halte das auch nicht für nostalgisch, sondern für notwendig. Für mich ist der Punkt, dass Kriegsfanatismus jetzt nicht erst beginnt, wenn du die Marschmusik schon hörst. Der beginnt jetzt für mich dort, wo Militarisierung als vernünftige Normalität erscheint und der Widerspruch als weltfremd. Und ich finde, das ist jetzt genau höchste Zeit, finde ich, um dem Ganzen zu widersprechen. Politisch, öffentlich, gesellschaftlich, rechtlich vielleicht auch. Für mich geht es hier nämlich nicht um Verwaltungsab, sondern eine ganz klare Frage, in was für eine Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Also die Frage ist, was können wir jetzt tun? Du kannst natürlich öffentlich widersprechen, kannst schreiben, dich organisieren, können demonstrieren. Du kannst natürlich rechtlich verweigern, das darf man immer nicht vergessen. Das Grundgesetz schützt die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Das kann man natürlich machen, wenn man keinen Bock darauf hat. Und vor allen Dingen muss man sich aber frühzeitig informieren und vorbereitet sein und nicht erst reagieren, wenn dann der Druck entsteht, wenn dann im sogenannten Ernstfall man dann plötzlich doch nicht mehr ausreisen darf. Also mich betrifft das Ganze noch altersmäßig. Max, du bist wahrscheinlich schon raus und safe. Trotzdem die Frage an dich, wo liegt denn für dich dieser Kipppunkt, wo aus sicherheitspolitischer Vorsorge eine gefährliche Gewöhnung an Kriegslogik wird? Ist der schon erreicht für dich mit dem Paragraphen?
Ja, ich bin ja 52, von daher wäre das für mich nicht zutreffend und wenn das Druck erzeugt hätte, hätte ich Landesflucht begangen, weil ich natürlich für kein Deutschland mein Leben einsetzen würde und niemanden beschießen würde und so weiter. Was für ein erbärmliches Konstrukt, um es zum Ernst zurückzubringen. Also dass das unser Gesetz, die Recht auf Verweigerung schützt, das ist der einzige Hoffnungspunkt. Die Frage ist, ob die Gewissensprüfungen intensiver durchgeführt werden. Denn ich bin Jahrgang 73. Als ich bei der Musterung war, war es auch eines der ekelhaftesten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Da war die Gewissensprüfung, also du musstest ja vorher alles hinschreiben, ellenlange Texte, Riesenbegründungen und so weiter. Mein Vater war Anwalt, der hat mir da sehr bei geholfen, dass es lupenrein war nochmal. Und dann kam dieser Moment, wo du, das weiß ich noch, Wesel am Niederrhein, da musste ich hin, in meiner harten Punkabilly-Phase, also auch mit entsprechendem Outfit. Und ich saß neben gewillten jungen Männern, die voll Bock hatten, fürs Vaterland zu schießen, auf die Feinde, die das Vaterland bestimmt und das Vaterland zu schützen, für so komische Typen wie mich, die verweigert haben. Und ich habe viel Strafe zahlen müssen, weil ich bestimmte Formen der Untersuchung nicht mitmachen wollte. Und ich kam dann in einen Raum rein, wo nur Bilder von den Söhnen des Arztes am Panzer, am Gewehr, am sonst was waren. Also in einer bundesbehördlichen Prüfstelle. Und er wollte bestimmte Dinge mit mir machen, wo ich sagte, ja, das kann mein Hausarzt mit mir machen, aber sie ganz bestimmt nicht. Da gab es Riesendebatte, der hat mich angemault, der hat dann so irgendwie so einen Feldwebelton gehabt, wo ich nur ausgelacht habe. Ich musste nachher Strafe bezahlen, weil ich das verweigerte und so weiter. Und wurde dann bei der Gewissensprüfung wirklich 2 Stunden lang befragt, das wurde mit reingenommen, meine Autoritätsprobleme wurden diskutiert und so weiter. Das hat mir einen riesen Einblick nochmal gegeben, das, was ich vorher schon wusste, Militär ist der letzte Scheißdreck, militärische Strukturen, Autoritarismus und so weiter, das alles, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. So. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist sozusagen eine Veränderung hat stattgefunden, dass die Wehrpflicht aufgelöst worden ist und so weiter. Also dass versucht worden ist, einen anderen Umgang mit dem Thema Militär, Landesverteidigung und so weiter zu führen. Das wird jetzt versucht, schrittweise rückgängig zu machen. Und diese Realität dahinter steht, naja, wir leben ja in der Dauerkrise, wir werden ja laufend bedroht. Also ist eigentlich, also hier der Stellvertreterkrieg der Ukraine gegen Russland und so weiter, das, was jetzt in der Welt passiert, die Konflikte in der Weltlage und so weiter. Also wir werden jetzt eigentlich auf Wehrdienst eingeschwört. Wir sind in Zeiten, in denen es schon den Ausnahmezustand gibt, auch wenn wir noch nicht akut bedroht werden. Aber naja, dann halt die ganze Debatte, das Militär ist komplett am Arsch, es ist total hinter der Zeit, man hat zu wenig Soldaten, die Materialien sind nicht mehr zeitgemäß, also Kampfmaterialien, Infrastrukturen und so weiter. Und jetzt muss man sehen, um Gottes Willen, wir sind halt in Zeiten, wo wir vielleicht irgendwann mal gefragt, gefordert, wie auch immer sind, auch aus einer geopolitischen Aspekt, der Druck der USA, die USA, ne, die gibt immer nur und alle nehmen, aber sie bekommen nie etwas zurück. Also was wäre im Fall von die Kritik an der NATO, das Auftreten von Vance bei der Sicherheitskonferenz, all das zeigt jetzt, so sollen Argumente geben, wir kommen nicht umhin.
Und somit wird eigentlich ein grundlegendes Recht der Freiheit immer weiter eingeschränkt aus einer konstruierten Faktizität, die aber nicht komplett fiktional ist, aber die sozusagen zugespitzt wird. Es bleibt keine andere Möglichkeit. Das finden wir in Talkshows ganz heiß diskutiert. Das finden wir in aktuellen Büchern ganz heiß diskutiert. Und meine große Befürchtung ist, dass in der Zuspitzung vielleicht auch eine Grundgesetzreform, die Verweigerungsmöglichkeit immer weiter verengt halt, auch die Begründungsfähigkeit und so weiter. Und das ist meine große Sorge, die ich habe, wenn ich diese Debatten höre, weil immer nur von Selbstverständlichkeiten gesprochen wird und wer das nicht einsieht, dumm ist. Also, und das ist sehr nah an so einer Neonazi-Parole, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und das ist sozusagen ein ganz, ganz ungutes Moment, das von der Koalition gerade sehr, sehr, sehr für mich sorgniserregend verhandelt wird. Insofern, das macht mir Sorge, auch wenn ich nicht mehr betroffen bin. Aber das macht mir einfach Sorge, wie hier wir eine weitere Militarisierung der Gesellschaft erleben, die uns immer weniger Möglichkeit für die Selbstbestimmung unseres Lebens lässt.
So ist es, Markus. Damit sind wir mit dieser wenig erfreulichen Sammlung an Meldungen, sind wir aber durch diese Woche. Liebe Fugis, schön, dass ihr diesen Podcast nicht verweigert habt, dass ihr wieder mit uns dabei wart. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da, pflügen uns durch die Feuilleton-Schlagzeilen, suchen trotzdem und immer noch und immer wieder das Gold in diesen Schlagzeilen. Uns bleibt nicht mehr zu sagen als:
Liebe Fugis, bleib Gold.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.